podcast is brought to you by LMU Munich.
Als sich Sophie und Hans Scholl zu Beginn des Jahres 1943 die Freiheit nahmen, hier an der Universität München regimekritische Flugblätter auszulegen und zum Widerstand gegen den Krieg und die NS-Diktatur aufzurufen, konnten sie die Konsequenzen ihres Handelns zwar nicht im Detail voraussehen, dass diese Inanspruchnahme von Pressefreiheit, denn um nichts anderes handelte es sich bei der Verteilung von Flugblättern, gravierende Konsequenzen haben würde, wenn sie aufflögen, ja, dass sie möglicherweise mit ihrem Leben würden bezahlen müssen, war ihnen jedoch durchaus bewusst. Wie furchtbar die Konsequenzen tatsächlich sein würden, zeigte sich, als sie der Hausmeister der Universität am 18. Februar bei der Verteilung ihres letzten Flugblattes überraschte und bei der Gestapo denunzierte. Schon 4 Tage später, am 22. Februar 1943, wurden sie vom eigens nach München angereisten Volksgerichtshof unter dem Vorsitz des berüchtigten Roland Freisler zum Tode verurteilt und noch am selben Tag ermordet. Die Inanspruchnahme von Freiheit, vor allem von politisch relevanten Freiheiten wie der Meinungs-, Informations- und Pressefreiheit, der Freiheit der Wissenschaft und der Kunst, der Versammlungs- und der Vereinigungsfreiheit, war unter den Bedingungen der Diktatur mit hohen Risiken verbunden, ja mit dem Risiko des Todes. Freiheit ist Selbstbestimmung. Indem Menschen sich nach eigenem Willen fortbewegen, einen Glauben haben und praktizieren, einen Beruf wählen, heiraten und Kinder kriegen, indem sie ihre Meinung sagen und diese über Presse, Rundfunk oder das Internet an die Öffentlichkeit gelangen lassen, indem sie mit anderen demonstrieren oder sich in Parteien und Vereinen zusammenschließen, immer üben sie in dem jeweiligen Lebensbereich ein Stück Selbstbestimmung aus. Selbstbestimmung aber ist, wie voraussetzungsvoll sie im Hinblick auf Sozialisation, Verstand und Bildung auch sein mag, in erster Linie individuelle, persönliche Selbstbestimmung. Sie fließt aus der Persönlichkeit des Einzelnen, verwirklicht sich in individuellen Präferenzentscheidungen und ist ein Teil jenes Kunstwerkes, das Pico della Mirandola darin gesehen hat, dass der Einzelne Plastes et Fictor seiner selbst, sein eigener Bildhauer ist oder doch sein kann. Mit anderen Worten, Freiheit ist die Fähigkeit, seines eigenen Glückes Schmied zu sein. Wenn aber Freiheit zuvörderst Selbstbestimmung ist und ihre Ausübung damit durch unsere je individuelle Persönlichkeit geprägt wird, dann liegt es auf der Hand, dass und warum sie zugleich politischer und sozialer Sprengstoff ist. Weil wir alle unterschiedliche Persönlichkeiten sind, haben wir auch alle unterschiedliche Vorstellungen von der Art und Weise, wie wir unsere Selbstbestimmung verwirklichen wollen, von unserer je individuellen Pursuit of Happiness und seien es nur Unterschiede in Nuancen. Diese höchstpersönliche Prägung der Freiheitsausübung hat unweigerlich zur Folge, dass sich derjenige, der sie in Anspruch nimmt, weil er damit gewissermaßen aus der Reihe tanzt, immer irgendwie in der Minderheit befindet oder sich doch befinden kann. Das macht Freiheit zur Herausforderung für Diktatoren und Autokraten, aber auch für die Mehrheit in einer offenen Gesellschaft. Und deshalb sind Freiheitsrechte jedenfalls auch potenzielle Instrumente des Minderheitenschutzes. Die Geschwister Scholl und die anderen Mitglieder der Weißen Rose haben mit ihren Aktionen großen Mut bewiesen. Ihre Entscheidung, die Bevölkerung gegen den Krieg und das NS-Regime mobilisieren zu wollen, es zu versuchen, beruhte auf einem freien Entschluss und auf der Erkenntnis, dass Moral und Religion sie zu aktivem Tätigwerden drängten. Sie wussten, dass eine Entdeckung Haft oder Tod für sie bedeuten würde. Aber natürlich hatten sie die Hoffnung auf einen glücklichen Ausgang. Hofften sie, nicht nur nicht entdeckt zu werden, sondern das Volk aufzurütteln und das Regime am Ende zu überwinden. Nach modernem Begriffsverständnis, so wie es sich seit dem 16. Jahrhundert nach und nach durchgesetzt hat, bedeutet Mut, dass der Einzelne aufgrund eines freien Willensentschlusses, der auf der Grundlage einer mit Klugheit und Besonnenheit gewonnenen Erkenntnis das moralisch Gebotene getroffen und eine Gefahr auf sich nimmt, die den Tod, körperliche Verletzung, soziale Ächtung oder emotionale Entbehrung zur Folge haben kann, wobei er, das ist das vierte Moment, zumindest auf einen glücklichen Ausgang hofft. Das Geheimnis der Freiheit ist der Mut. Diese auf Perikles zurückgehende, 2500 Jahre alte Einsicht unter den Bedingungen der Diktatur bedarf sie keiner weiteren Begründung. Der Fall der Geschwister Scholl und des Christoph Probst ist insoweit ein besonders grausames Beispiel für einen Befund, der sich für alle Diktaturen und autoritären Regime festhalten lässt. Er reicht, wenn man nur die letzten 200 Jahre in den Blick nimmt, vom Vormärz, als die Göttinger Sieben ihren Protest gegen die Aufhebung der hannoverschen Verfassung mit dem Verlust ihrer Ämter und teilweise auch dem Exil bezahlten, über die faschistischen und kommunistischen Diktaturen des 20. Jahrhunderts, pars pro toto, sei hier nur an Alexander Solzhenitsyn oder Lev Kopelev erinnert, die wie Millionen anderer wegen regimekritischer Äußerungen in den Archipel Gulag verbannt wurden, oder auch an Wolf Biermann, den die DDR wegen seiner Lieder juristisch gesehen wegen Inanspruchnahme von Kunstfreiheit ausbürgerte. Aber es gilt auch für die sogenannten gelenkten Demokratien Osteuropas unserer Tage, in denen Journalisten wie Anna Politkovskaja ihre Vorstellung von freier Berichterstattung mit dem Leben bezahlen müssen. All diesen sehr heterogenen Beispielen ist gemeinsam, dass die Betroffenen damit rechneten, dass ihre Meinungsäußerungen, ihre auf religiösen, ethischen und politischen Überzeugungen gründende Positionierung empfindliche Konsequenzen haben könnte und letztlich auch hatte. Sie dienen uns als tragische Vorbilder, weil sie bei der Inanspruchnahme von Freiheit Mut bewiesen haben. Das Recht bot und bietet hier wenig Schutz. Für die Mitglieder der Weißen Rose, die, wie Horst Dreyer es ausgedrückt hat, in einer form- und normentleerten Welt absoluter personaler Allgewalt leben mussten, in der sich das gesamte Staatsrecht und weite Teile des Verwaltungsrechts auf den einzigen Satz reduzierten, es gilt der Wille des Führers, ist das offensichtlich. Es gilt aber auch für andere Diktaturen. So erkannte etwa die Verfassung der DDR von 1974 Meinungs-, Presse- und Rundfunkfreiheit, Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit und andere Grundrechte vom Wortlaut nach durchaus an. Nur diese Garantien waren das Papier nicht wert, auf das sie gedruckt wurden. Die Beispiele ließen sich fortsetzen. Jedenfalls aus dem Blickwinkel der praktizierten Herrschaftsordnung einer Diktatur ist die Inanspruchnahme von Freiheit immer ein Stück weit Regelverletzung. Und diese erforderte besonderen Mut. Frei sind allenfalls die Gedanken und das auch nicht wirklich. Mitunter führt der Mut jedoch auch zum Erfolg. Die polnische Solidarność und die ostdeutschen Bürgerrechtler, die im Herbst 1980 beziehungsweise im Herbst 1989 gegen die kommunistischen Regime aufbegehrten, konnten sich zu Beginn ihrer Proteste keineswegs sicher sein, dass sie am Ende triumphieren würden. Zu Beginn der Revolution kam es ja auch zu Verhaftungen und anderen Repressalien. Am Ende jedoch haben sie die Herrschaftsordnung nicht nur überwunden, sondern die Welt zum Positiven verändert. Die dunklen Zeiten der Diktatur haben wir in Deutschland seit 1945 bzw. 1989 hinter uns gelassen. Seit 1949 verbirgt das Grundgesetz, gegründet auf die für unantastbar erklärte Würde des Menschen, die Selbstbestimmung des Einzelnen als einklagbares und gerichtlich durchsetzbares Recht. In 128 Bänden hat das Bundesverfassungsgericht unsere gesamte Rechtsordnung auf die Freiheit und Selbstbestimmung des Einzelnen hin ausgerichtet und mittlerweile vielleicht nicht alle, aber doch die allermeisten Winkel dieser Rechtsordnung mit ihrem Licht, dem Licht der Freiheit und der Selbstbestimmung, ausgeleuchtet. Von der Ausreisefreiheit über den Strafvollzug und die Vorratsdatenspeicherung bis zur Zwangsbehandlung in psychischen Krankenhäusern. Es gibt praktisch keinen Lebensbereich, in dem dieser Maßstab nicht durchgesetzt worden wäre. Seit 1951 wird dieser Schutz auch noch durch die in den letzten Jahren vermehrt ins allgemeine Bewusstsein drängende Europäische Menschenrechtskonvention ergänzt und mehr auch durch die Europäische Union und ihre Grundrechtecharta. In jüngerer Zeit scheint auch der EuGH, der Gerichtshof in Luxemburg, mit dem Schutz der Freiheitsrechte gegenüber den Organen der EU, der Kommission, dem Rat, dem Europäischen Parlament ernst zu machen. Sind Freiheit und Selbstbestimmung unter diesen Bedingungen heute noch ein Problem oder bare Selbstverständlichkeit? Und so alltäglich, dass es darüber nicht zu reden lohnt. Ist der Appell an den Mut zur Freiheit nur ein Anlass für Gedenktage? Persönliche Freiheit und individuelle Selbstbestimmung werden in der Tat täglich und millionenfach gelebt. Von der mit einem Augenzwinkern nur zu nennenden freien Fahrt für freie Bürger über die Freiheit der Ausbildungsstätte, die Ausbildungsstätte und den Beruf wählen zu dürfen, bis zu den Demonstrationslagen, von der zunehmend pluralistischen, religiösen und weltanschaulichen Landschaft über das Vereinswesen bis zur Presse- und Rundfunkordnung, die in den öffentlich-rechtlichen Anstalten sogar einen grundrechtlich verbürgten Anspruch vermittelt, die Gebühr um 21 Cent mehr erhöht zu erhalten, als es der Gesetzgeber vorgesehen hatte. Freiheit und Selbstbestimmung sind für unser gesellschaftliches, politisches und persönliches Leben ebenso prägend wie alltäglich. Und doch kann die Ausübung von Freiheit für den Einzelnen auch heute die Schädigung von Leib und Leben, soziale Ausgrenzung oder die Destabilisierung der eigenen Persönlichkeit zur Folge haben und, wenn man diese Risiken in Kauf nimmt, Mut erfordern. Das gilt allerdings weniger für das Verhältnis zwischen Bürger und Staat. Interventionen von Politikern in die Pressefreiheit lassen, wie das Beispiel aus Berlin zeigt, jedenfalls die Adressaten in den Chefetagen einigermaßen kalt und sind eher ein Risiko für den Intervenienten. Selbst mitunter übersteigerte und gemeinwohlwidrige, weil mit Regelverletzungen verbundene Inanspruchnahmen vermeintlicher Freiheit bei der Durchführung von Sitzblockaden oder der Intervention in den behördlichen Vollzug des Ausländer- und Asylrechts bleiben für die Betroffenen meistens ohne schwerere Konsequenzen und erfordern daher jedenfalls keinen allzu großen Mut. Zum einen zollen der Staat, das heißt Verwaltung und Justiz, der moralischen Dimension solch zivilen Ungehorsams bei der Verhängung von Sanktionen Rechnung. Zum anderen werden die Betroffenen in der Regel durch Gleichgesinnte und erhebliche Teile der Öffentlichkeit unterstützt, was das Risiko, Exklusionsmechanismen ausgesetzt zu werden, begrenzt. Der Leviathan, jenes allmächtige Ungeheuer aus dem Buch Hiob, als das Thomas Hobbes den Staat empfunden hat, erscheint in der Tat, wie sein Würzburger Kollege formuliert hat, zum nützlichen Haustier geschrumpft. Anders liegen die Dinge dagegen in der uns aus der Diskussion der vergangenen Monate geläufigen Situation, dass einzelne Abgeordnete gegen die mehrheitlich beschlossene Linie ihrer Fraktion aufbegehren. Das gilt etwa für einen Abgeordneten, der dem Kurs der Bundesregierung in Sachen Euro-Rettung nicht folgen mochte und dafür in einer Weise, man würde heute sagen, gemobbt wird oder wurde, dass auch für jeden Fernsehzuschauer erkennbar wurde, wie rau es werden kann, wenn man als unabhängiger Abgeordneter aus der Reihe tanzt. Ähnliche Konstellationen hat es auch früher schon gegeben. Der ursprünglich der Fraktion der Grünen angehörende Abgeordnete Wippesaal hat Rechtsgeschichte geschrieben, weil er dem Bundesverfassungsgericht Gelegenheit bot, die Rechtsstellung fraktionsloser Abgeordneter zu klären. Und er wurde von seinen früheren Fraktionskollegen alles andere als liebevoll behandelt. Vielleicht gilt das auch für die Antragsteller in dem noch anhängigen Verfahren zu dem Neuner-Gremium, die sich von ihrer Fraktionsführung sagen lassen mussten, sie seien nicht steuerbar. Und das war nicht als Kompliment gemeint. Ein paar andere Namen ließen sich anfügen, aber die Zahl derer ist nach meiner Wahrnehmung überschaubar. Rechtlich überrascht das. Die Abgeordneten des Deutschen Bundestags, so steht es in Artikel 38 des Grundgesetzes, sind an Aufträge und Weisungen nicht gebunden und nur ihrem Gewissen unterworfen. Sie genießen Indemnität, dürfen also zu keiner Zeit wegen ihrer Abstimmung oder einer Äußerung, die sie im Bundestag getan haben, verfolgt oder zur Verantwortung gezogen werden. Das schließt aber nicht aus, dass ein solches Verhalten politisch sanktioniert wird. Vor allem dadurch, dass sich der oder die Betroffene den Aufstieg in bestimmte Ämter des Ausschussvorsitzenden, des parlamentarischen Geschäftsführers, des stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden, des Staatssekretärs oder Ministers verbaut. Dass er oder sie ihre abermalige Nominierung gefährdet und in der Partei insgesamt an den Rand gedrängt wird. Auch deshalb sind die Fälle, in denen Abgeordnete sich gegen die Fraktion stellen, eher die Ausnahme. Auch für Journalisten kann die Inanspruchnahme der Pressefreiheit heute noch Mut erfordern. Sollte es zutreffen, dass der Bundespräsident einem Journalisten der Welt am Sonntag im Herbst 2011 vor der Veröffentlichung einer Geschichte über seine Stiefschwester mit empfindlichen Konsequenzen gedroht und später bei der Chefredaktion interveniert hat, war es jedenfalls eine mutige Handlung des Journalisten, sich nicht unter Druck setzen zu lassen, wie geschmackvoll oder geschmacklos die Berichterstattung in der Sache auch gewesen sein mag. Denn es hätte ihn, ex ante betrachtet, den Job kosten können, sich mit dem Staatsoberhaupt anzulegen. Auch auf europäischer Ebene kann journalistisches Arbeiten gefährlich werden. So wurde das Verhältnis zwischen OLAF, dem Office Lutte Antifraude, und den Medien im Herbst 2004 erheblich belastet, als die belgische Polizei auf Antrag von OLAF die Wohnung und das Büro des Brüsseler Stern-Korrespondenten Hans-Martin Tillack durchsuchte und Unterlagen beschlagnahmte. Der Korrespondent hatte wiederholt kritische Berichte zu OLAF geschrieben und aus internen Papieren zitiert. Klagen gegen die Übermittlung der Durchsuchung rechtfertigenden Unterlagen an die belgische Staatsanwaltschaft hatte das Gericht erster Instanz in Luxemburg zurückgewiesen. Erst beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg hat Tillack dann im November 2007 Erfolg gehabt. Seine Beschwerde endete mit einer Verurteilung Belgiens zur Zahlung von 30.000 Euro Schadensersatz und 10.000 Euro Schmerzensgeld wegen Verletzung der Pressefreiheit. Die eigentliche Bewährungsprobe für die Freiheit ist heute jedoch ihre Behauptung im gesellschaftlichen Kontext, im Verhältnis zwischen Bürger und Bürger. Ob wir willens sind, für das, was wir als richtig erkannt haben, auch einzutreten, das Risiko in Kauf zu nehmen, uns in der Minderheit als Außenseiter oder Verlierer wiederzufinden, ausgegrenzt oder gemobbt zu werden, entscheidet nicht nur über unsere Freiheitsbefähigung, es erfordert häufig auch Mut. Sich als Arbeitnehmer aus religiösen, politischen oder sonstigen Gründen mit dem Arbeitgeber anzulegen, kann empfindliche bis zur Kündigung und Schadensersatzansprüchen reichende Konsequenzen nach sich ziehen. Sich in einem Dorf für in der Nachbarschaft untergebrachte Asylbewerber einzusetzen, kann soziale Ausgrenzung bedeuten. Gegen Neonazis in der eigenen Umgebung aufzustehen, die physische Integrität gefährden. Und als Zeichner Karikaturen des Propheten Mohammed anzufertigen, das Leben kosten. In ihrer Laudatio für den dänischen Karikaturisten Kurt Westergaard hat die Bundeskanzlerin vor dem Hintergrund ihrer eigenen Erfahrungen mit der SED-Diktatur insoweit treffend festgestellt, ich zitiere, Freiheit zu leben erfordert Mut, und zwar jeden Tag aufs Neue, im Kleinen wie im Großen. Wenn ein Jugendlicher nicht mehr mitmacht beim Mobbing eines Klassenkameraden und den Ausschluss aus der Gruppe riskiert, wenn ein Manager nicht mehr mitmacht bei unlauteren Unternehmenspraktiken und dafür seine Karriere riskiert, ja, so ist es, Mut fängt mit der Überwindung der eigenen Verzagtheit an. Zwei Beispiele aus dem universitären Milieu seien hier noch illustrandi causa angeführt. Ende der 90er Jahre diskutierte man im Baurecht, ob Kommunen, etwa die Landeshauptstadt München, mittels städtebaulicher Verträge den Planungswertzuwachs abschöpfen dürfen. Es war damals praktisch einhellige Auffassung, dass dies nur zulässig wäre, wenn sich diese Abschöpfung auch auf tatsächlich entstehende Folgekosten für Bushaltestellen, Kindergärten und Ähnliches erstrecken würde oder beziehen würde. Die Humboldt-Universität zu Berlin plante für November 1998 einen wissenschaftlichen Kongress, auf dem diese Frage näher vertieft werden sollte. Kurz zuvor, im September war es in Bonn zu einem Regierungswechsel gekommen und die neue rot-grüne Bundesregierung hatte die Einführung einer isolierten Planungswertabschöpfung in ihren Koalitionsvertrag aufgenommen. Als dann die Tagung stattfand, war zu beobachten, dass eine erhebliche Anzahl von Professoren und Ministerialbeamten ihre noch vor kurzem vertretene Position aufgegeben hatte und nun das Gegenteil vertrat. Über die Gründe lässt sich nur spekulieren. Vielleicht wollten sie sich den neuen Amtsträgern als Sachverständige empfehlen oder in dieser Frage am Ende auch Recht behalten und bei der Mehrheit sein. Genau wird man das nie erfahren. Das zweite Beispiel stand am 11. Januar in der Frankfurter Allgemeinen. Dort berichtet der Präsident der FU, Peter Alt, ein Literaturwissenschaftler, unter der Überschrift »Ist der Kandidat auch gut vernetzt?« über einen Paradigmenwechsel in der Wissenschaft im Allgemeinen und in der Berufungspolitik im Besonderen, den viele von uns schon ansatzweise auch beobachten konnten. Archimedischer Punkt unseres Wissenschaftssystems war über Jahrhunderte hinweg der Forscherdrang und die Neugier der Wissenschaftler, ihre Curiositas und natürlich auch ein gerütteltes Maß an Eitelkeit. Je freier sie in ihrer methodisch angeleiteten Suche nach Wahrheit, das versteht die Rechtsprechung unter Wissenschaft, agieren konnten, umso reichere Früchte trug aufs Ganze gesehen ihr Bemühen. Diese Triebfeder droht, glaubt man Herrn Alt, zu erlahmen. Ich zitiere. Betrachtet man die Programmatik aktueller akademischer Karriereplanungen, so lässt sich sagen, neben der Förderung von Strukturen und Projekten wird bei der Qualifizierung junger Wissenschaftler zu wenig auf die Pflege und Entwicklung der Neugierde als Erkenntnisprinzip geachtet. An ihre Stelle tritt eine pragmatische oder strategische Ausrichtung an wissenschaftlichen Zielen, die als karriererelevant eingestuft werden. Die Befassung mit solchen Zielen ersetzt nicht selten die intrinsische Motivation. Doktoranden, die Publikationen nach rein taktischen Gesichtspunkten anlegen, Zitierkartelle bedienen und frühzeitig Networking im Sinne eines Aufbaus von Laufbahnagenturen bilden, sind keine Seltenheit. Wie die Etablierten organisieren die Junioren Tagungen mit den richtigen, also einflussreichen Kollegen, verabreden wechselseitige Rezensionen ihrer Arbeiten und praktizieren systematisch Zitatpolitik. Zitat Ende. Selbst unter der Ägide des Artikels 5 Absatz 3 Grundgesetz der Wissenschaftsfreiheit kann die Inanspruchnahme der Freiheit offenbar an der eigenen Verzagtheit scheitern, weil sie für die Betroffenen nicht nur im Bereich der Theologie, wo es mit dem Tendenzschutz der Kirchen immer wieder Konflikte geben kann, negative Folgen haben kann. Bei Berufungen, bei der Einwerbung von Drittmitteln, dem Marktwert als Ratgeber, Gutachter etc. Grund für diese alltägliche Verzagtheit ist wohl, dass die Inanspruchnahme von Freiheit einsam machen kann. Einsamkeit und soziale Ausgrenzung sind ein Problem, ja, sie sind wieder die menschliche Natur. Deshalb versuchen wir, sie zu vermeiden und entwickeln sensible Antennen, die uns bereits weit im Vorfeld einer ernsthaften Exklusionsgefahr reagieren, häufig auch überreagieren lassen. Seit Aristoteles wissen wir, dass der Mensch auch, wenn nicht sogar in erster Linie, ein auf die Gemeinschaft mit anderen angelegtes Wesen ist, ein Zoon Politikon. Das Bundesverfassungsgericht wendet sich deshalb in ständiger Rechtsprechung dagegen, das Leitbild des freiheitsbefähigten und gestaltenden Menschen zu verabsolutieren. Das Menschenbild des Grundgesetzes dient ihm vor allem dazu, die Grenzen individueller Selbstbestimmung zu markieren und die Gemeinschaftsgebundenheit und Bezogenheit des Menschen zu betonen. An dieser mittleren Linie zwischen Individualismus und Kollektivismus orientiert sich auch die Organisation unseres Zusammenlebens in der Familie, in der Gemeinde, im Land und im Bund und in der Europäischen Union. Auch wenn die Freiheit und die Selbstbestimmung des Einzelnen rechtlich die Grundlage unserer Rechtsordnung und ihr archimedischer Punkt sind, so nehmen wir im Alltag doch vor allem die zahlreichen Beschränkungen wahr, die sie im Interesse des Gemeinwohls, der Rechte anderer oder der Solidarität erfahren. Der Blick in ein beliebiges Rechtsgebiet, Verbraucherschutz, Miet-, Steuer-, Sozialrecht, Regulierungs-, Kreislauf-, Wirtschafts- und Abfallrecht zeigt, was ich meine. Die Beschränkungen machen unsere Vereinigung unter Rechtsgesetzen aus und prägen das europäische, das deutsche Gesellschaftsmodell. Das Pathos seines Friedrich Schiller, der seinen Wilhelm Tell das geflügelte Wort »Der Starke ist am mächtigsten allein« in den Mund legt, es markiert nicht das Bild, das sich unsere Verfassung vom Menschen macht und würde als Leitbild missverstanden, wohl auch die anthropologischen, jedenfalls die zivilisatorischen Grundlagen unseres Daseins verfehlen. Das Grundgesetz will keine Gesellschaft aus lauter Menschen vom Schlage eines Michael Kohlhaas, von Rechthabern und Sektierern. Der Lonesome Cowboy, der einsam in die Abendsonne reitende Westernheld. Er mag zu Herrn Gingrich passen. Nach Europa will er das nicht so recht. Andererseits, je breiter der von der Rechtsordnung und den Freiheitsschranken gezogene Rahmen ausfällt, desto weniger Mut brauchen wir, die verbliebene Freiheit zu leben. Für Deutschland gilt das in besonderem Maße. Mehr als alle anderen Gesellschaften des Westens schätzen wir die Gleichheit vor der Freiheit. Weil die krude Forderung nach Gleichheit jedoch zu unverblümt klingt, wird oft der positive und in der Sache auch positive Begriff der sozialen Gerechtigkeit verwendet, aber häufig meinen diejenigen, die von sozialer Gerechtigkeit sprechen, Gleichheit. Das Institut für Demoskopie Allensbach untersucht die Frage nach den Präferenzen bei Freiheit und Gleichheit seit den 50er Jahren. Und auch wenn die Wertschätzung der Freiheit allmählich an Boden gewonnen hat, so sind wir doch eher als unsere Freunde in Frankreich, Großbritannien oder Italien bereit, die Freiheit im Interesse der Gleichheit ein Stück weit zurückzustecken. In seiner letzten großen Untersuchung zu diesem Thema aus dem November 2003 kommt Allensbach zu folgendem Befund. Es konnte gezeigt werden, dass Freiheit, verstanden im Sinne von Handlungs- und Entscheidungsfreiheit, ein zentraler Wert sowohl für den ökonomischen Erfolg einer Gesellschaft als auch für die subjektive Lebenszufriedenheit des Einzelnen ist. Die Bevölkerung in Westdeutschland, mit einigen Abstrichen aber auch in den neuen Bundesländern, misst diesem Wert auch eine hohe Bedeutung bei. wenn auch im Verlaufe des letzten Jahrzehnts, besonders in der ersten Hälfte der 90er Jahre, Verschiebungen zugunsten der konkurrierenden Werte Gleichheit und Sicherheit zu beobachten waren. Untersucht man jedoch die persönliche Lebenseinstellung der Bevölkerung etwas genauer, stellt sie vor konkrete Alternativen, bei denen sie sich zugunsten der Freiheit oder der Gleichheit und Sicherheit auf Kosten der Freiheit entscheiden muss, fällt die Entscheidung oft zu Ungunsten der Freiheit aus. Im konkreten Einzelfall scheuen viele Menschen die Folgen, die eine konsequente Orientierung an diesem unbequemen Wert nach sich ziehen würde. Ende des Berichts. Die Präferenz für die Gleichheit scheint ihre Wurzeln demnach in dem Bestreben zu haben, Unbequemlichkeiten zu vermeiden, in einer tendenziellen Scheu vor unangenehmen Konsequenzen und davor, Verantwortung übernehmen zu müssen. Mit anderen Worten, in einer gewissen Angst vor dem rauen Wind der Freiheit. In der Gemeinschaft der Europäer, der Deutschen, einer Partei, einer Kirche, eines Verbandes oder eines Vereins von Greenpeace oder Attack lässt es sich besser ertragen, die Verantwortung zu ziehen. Oder, um Stauffacher, den Gesprächspartner Wilhelm Tells, bei dieser Überfahrt zu Wort kommen zu lassen, verbunden werden auch die Schwachen mächtig. Mit der geschilderten Verzagtheit, individuelle Verantwortung zu übernehmen, könnte auch die strukturelle Krise der Freiheit zusammenhängen, die Paul Kirchhoff und Udo Di Fabio in den letzten Jahren immer wieder beschrieben haben und die sich, um ein paar Beispiele herauszugreifen, an der zurückgehenden Zahl von Eheschließungen ebenso festmachen lässt wie an der nach wie vor niedrigen Geburtenrate oder an der zu niedrigen Neigung der Menschen, sich selbstständig zu machen. Die insoweit vermissten Tätigkeiten werden durch die Garantie von Ehe und Familie und die Berufsfreiheit umfassend geschützt. Aber diese Grundrechte enthalten, wie alle Grundrechte, nur die Erwartung, dass die Bürger von ihnen auch Gebrauch machen. Das scheint den Menschen jedoch schwer zu fallen, weil es die Übernahme von Verantwortung bedeutet und die Bereitschaft, auch das Risiko des Scheiterns zu übernehmen. In der Ehe, bei der Einbeziehung der Kinder in den eigenen Lebensentwurf oder im Beruf. Ihre Zweckbestimmung können die Grundrechte aber nur erfüllen, wenn die zur Selbstbestimmung befähigten Bürger sie auch für ihr ganz persönliches Leben aktivieren, indem sie heiraten, Kinder kriegen, Unternehmen gründen und so weiter. Sie verpflichten den Einzelnen zwar zu nichts, aber ohne tatsächliche Inanspruchnahme bleiben sie Law in the Books. Woran aber liegt es, dass natürlich sehr grob und pauschalierend und typisierend gesprochen, es gibt tausend Gegenbeispiele, aber als Tendenz beschreiben, wir Deutschen offenbar einen stärkeren Hang zum Kollektiv aufweisen als unsere Freunde im Westen, dass wir eine größere Verzagtheit an den Tag legen, wenn es darum geht, Verantwortung zu übernehmen? Belastbare Antworten darauf gibt es nicht. Ich versuche eine Hypothese. Die Sozialpsychologie geht davon aus, dass sich kollektive Identitäten über einen Zeitraum von etwa 400 Jahren bilden und nur ganz, ganz allmählich ändern. Wenn das richtig ist, könnten die Wurzeln unserer Gleichheitsliebe im Korporatismus des Alten Reichs liegen, in der Mediatisierung des Einzelnen durch Stände, Zünfte, partikulare Landesherren und Städte, durch Konfessionen, die immer als Einheiten gehandelt haben und das Individuum gleichzeitig entlastet. Mehr als in anderen europäischen Staaten war der Einzelne bei uns, wie gesagt, Teil eines größeren Ganzen und er war in diesem dann auch relativ in der Mehrheit. Hinzu kommt der mit dieser Organisation verbundene fürsorgliche Paternalismus, der die deutsche Obrigkeit schon im 16. Jahrhundert auszeichnet und der sich auch von den anderen Nachbarstaaten unseres Kontinents unterscheidet, aber natürlich auch von den USA. Die Etablierung der sogenannten guten Polizei, mit Y geschrieben, in den Reichspolizeiordnungen von 1530, 1548 und 1577 gehört ebenso hierher, wie das mit vielen zeitgeistadäquaten Tropfen sozialen Öls gesalbte allgemeine preußische Landrecht von 1794 oder die Bismarcksche Sozialversicherung in den Jahren nach 1881. Vor diesem Hintergrund, vor Vor dem Hintergrund dieser Hypothese erscheint es plausibel, dass unsere Vorfahren insgesamt weniger Gelegenheit hatten, individuelle Freiheit und Verantwortung sowie als Folge davon auch politische Auseinandersetzungen um die richtige Konkretisierung des Gemeinwohls als prägende Erfahrung zu leben. Darauf hat an dieser Stelle auch Klaus von Donani in seiner 1999 gehaltenen Gedächtnisvorlesung hingewiesen. Natürlich gab es auch gegenläufige Erfahrungen wie die Reformation, die erste große Revolution in Europa lange vor 1789. Und es gab das historische, narrativ prägende Ereignis, wie Martin Luther auf dem Reichstag zu Worms dem Kaiser und den Kurfürsten das »Hier stehe ich, ich kann nicht anders, Gott helfe mir, Amen« entgegenschleudert und ein epochales Zeugnis für unerschrockenes, mutiges Eintreten für Religions- und Gewissensfreiheit abgelegt hat. Allein als wirkmächtige Freiheitserfahrungen taugte die Reformation nicht. Der in ihrem Gefolge ausgelöste Bauernkrieg scheiterte. Und so erging es auch unseren Vorfahren bei der Revolution von 1848-49. Dass der den einzelnen bevormundende Obrigkeitsstaat, jedenfalls in unser aller Unterbewusstsein, bis heute fortlebt, belegt unser Glaube an den Staat, den wir Vater nennen, statt uns an seine Stelle zu setzen, in unserem weltweiten Vergleich einzigartigen Vertrauen in das staatlich gesetzte Recht und eine gleichzeitige Distanz zur politischen Auseinandersetzung, die noch immer virulente Vorstellung, zwischen Staat und Bürger gäbe es ein Über-Unterordnungsverhältnis. Die Jurastudenten des dritten Semesters lernen die Subjektionstheorie von Unterwerfung. Und nicht zuletzt die Ausgestaltung unseres Rechtsschutzsystems, das den Bürger auf die Verteidigung seiner subjektiven privaten Rechte festlegt, statt ihn als Staatsbürger für die Wahrung des Rechts in die Verantwortung zu nehmen. Bei dieser Beschreibung handelt es sich freilich nur um eine Momentaufnahme. Die Zeit steht nicht still und es kommen täglich neue Erfahrungen hinzu, die die Gesellschaft verändern. Auch die Gesellschaft selbst verändert sich. Die Erfahrung eines nun bald 63-jährigen freiheitlichen und demokratischen Verfassungsstaats, in dem Bürger immer wieder, zu Recht oder zu Unrecht, aufbegehrt haben und in dem, wie das Beispiel der 68er-Generation zeigt, auch Generationenkonflikte mit Vehemenz ausgetragen werden konnten, werden ihre Spuren im kollektiven Bewusstsein unserer Gesellschaft ebenso hinterlassen wie die geglückte Revolution von 1989-90 oder die Veränderung, die unsere Gesellschaft durch die Einwanderung erfahren hat. Migranten, gleichgültig, ob es sich um Flüchtlinge nach 1945, die sogenannten Gastarbeiter, ihre Kinder und Enkel oder Asylbewerber handelt, sind millionenfach dauerhafter Teil unserer Gesellschaft geworden. Ihre in den vergangenen Jahrzehnten vielfältig gesammelten Minderheitserfahrungen, die Erfahrung, Opfer von unmittelbaren und mittelbaren, plumpen und subtilen Diskriminierungen gewesen zu sein und in größerem Umfang als die Mehrheit einzelne Freiheiten auch um den Preis der Ausgrenzung in Anspruch genommen zu haben, werden die Identität der nachfolgenden Generationen mit prägen. Diese Veränderungen werden weitergehen. Pluralisierung der Gesellschaft durch Freizügigkeit, Migration, den Zerfall traditioneller Milieus oder das Auftreten kompakter am Geschlecht, der Abstammung, der Heimat, des Glaubens, der sexuellen Orientierung, orientierter Interessen, wird uns alle in Zukunft vermehrte Minderheitserfahrungen bescheren. Sie wird uns zwingen, im gesellschaftlichen Miteinander, in der Auseinandersetzung zu Hause, in der Schule, am Arbeitsplatz und in der Öffentlichkeit noch entschiedener für unsere je individuelle Konzeption von Freiheit und Selbstbestimmung einzutreten. Gleichzeitig werden wir auch mehr Toleranz für die Lebensentwürfe anderer aufbringen müssen. Das wird anstrengend, aber es ist, und in diesem Fall passt das Wort, alternativlos. Der Staat wird vor diesem Hintergrund in größerem Umfang als heute durch einen lückenlosen Schutz der Grundrechte, einen effektiven Rechtsschutz, einen wirksamen Justizgewährungsanspruch gegenüber Privaten, die Förderung von Gemeinsamkeiten wie die Werte des Grundgesetzes, die deutsche Sprache, kulturelle Traditionen, sowie durch die Reduzierung der mit einer Minderheitenposition verbundenen Risiken, dieses Zusammenleben und die Übernahme von Verantwortung erleichtern müssen. Ein Ausbau der Antidiskriminierungsgesetzgebung kann dazu ebenso so einen Beitrag leisten wie sozialstaatliche Instrumentarien. Bekanntlich kann, um ein Beispiel zu nennen, ein ausreichendes Angebot an Betreuungsplätzen das Jahr zum Kind erleichtern. Der Staat wird unsere Möglichkeiten verbessern müssen, an der Konkretisierung des Gemeinwohls aktiv mitzuwirken und dabei für unsere Überzeugungen auch einzutreten, etwa durch die Etablierung von Instrumenten direkter Demokratie oder den Ausbau von Partizipationsmöglichkeiten. Und er wird sich Gedanken machen müssen, ob die vor allem auf Wissensvermittlung und weniger auf charakterliche Bildung ausgerichtete Gestaltung des Schulunterrichts die Schüler den in der bayerischen Verfassung niedergelegten obersten Bildungszielen wirklich näher bringt, zu denen unter anderem die Achtung vor der religiösen Überzeugung anderer und der Würde des Menschen gehören, aber auch Selbstbeherrschung, Verantwortungsgefühl, Verantwortungsfreudigkeit, Hilfsbereitschaft und die Aufgeschlossenheit für alles Wahre, Gute und Schöne. Artikel 131. Das ist im Übrigen auch eine Herausforderung für die Universität und macht eine Renaissance des Studium Generale auch im Zeitalter von Bologna zum Desiderat. Hans Scholl ist mit den Worten gestorben: Es lebe die Freiheit. Die Besinnung darauf, die Besinnung auf die weiße Rose, auf das leuchtende Beispiel für Mut zur Freiheit, das ihre Mitglieder im Frühjahr 1943 hier an der LMU gegeben haben, mag dazu beitragen, dass es in Deutschland nie wieder eines solchen Maßes an Mut bedarf, um Freiheit und Selbstbestimmung erfahren zu können. Dazu aber müssen wir alle, jeden Tag aufs Neue, die uns von der Verfassung verbürgten Freiheiten auch wahrnehmen, sie mit Leben füllen und dabei hin und wieder auch ein bisschen mutig sein. Herzlichen Dank.